Ich begrüße alle herzlich zu dieser weiteren Folge über Josef. Wir sind gerade daran, die Parallelen zwischen Josef und dem Messias Jesus zu studieren. Wir haben bisher 95 Parallelen gesehen, von Kapitel 37 an bis 41. Und da sind wir stehen geblieben und fahren weiter heute mit den Punkten 96 bis 109. Und so werden wir weiterfahren bis Kapitel 50 in den noch kommenden Folgen. Wir wollen aber zuerst noch ein paar grundsätzliche Überlegungen machen. Es ist ja so, im Judentum hat man von alters her festgestellt, dass der Messias auf zwei verschiedene Arten dargestellt wird im Alten Testament. Und zwar findet man viele Prophezeiungen, die sprechen von dem Messias als dem kommenden Herrscher über diese Welt, der Frieden und Gerechtigkeit auf unserem Planeten ausbreiten wird. Aber es gibt viele andere Stellen, die sprechen über einen leidenden Messias, der für unsere Sünden stirbt und dann auch auferstehen wird. Das hat ein Problem gegeben. Viele Rabbiner haben sich überlegt, ja, wie bringen wir diese ganz verschiedenen Darstellungen zusammen. Und so kam die Theorie auf, es müsse wohl zwei verschiedene Messiasse geben. Einer, der leidet, und einer, der herrscht. Und man hat sich offensichtlich überlegt, einer, der leidet, der gleicht eigentlich Josef, der so viel von seinen Brüdern gelitten hat. Und so findet man in der rabbinischen Literatur sehr oft den Hinweis auf den Mashiach ben Yosef, Messias, Sohn Josefs, beziehungsweise der zu Kategorie, Ben heißt Sohn oder auch Kategorie, von Josef gehört, dem Leidenden. Und den Messias, der herrscht, nannte man Mashiach ben David, denn der Vergleich mit David ist der, David war der König, den Gott eingesetzt hatte für Israel. Der König nach Gottes Gedanken. Und interessant ist nun, als der Herr Jesus vor 2000 Jahren in diese Welt kam, das Johannes-Evangelium beschreibt das, zum Beispiel in Kapitel 1, Vers 11, er kam in das Seinige und die Seinigen nahmen ihn nicht auf. Aber dann zeigt das Johannesevangelium, dass sehr wohl ein Überrest ihn als Messias erkannte. Dazu gehört zum Beispiel Andreas in Johannes 1, 41, wo es heißt, dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden, was übersetzt ist Christus. So etwas Wunderbares, wenn ein Jude sagen kann, Matzanu et Hamashiach. Wir haben den Messias gefunden. Und dabei noch seinen eigenen Bruder zum Messias führt, wie das hier geschehen ist. Weiter in Vers 45 liest man von Philippus, der auch den Messias gefunden hat. Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose in dem Gesetz geschrieben hat und die Propheten. Jesus, den Sohn des Josef, den von Nazareth. Nun interessant, hier wird der Messias beschrieben als der Sohn Josefs, Ben Josef. Natürlich aus dem Grund, weil der Adoptivvater von Jesus von Nazareth Josef hieß. Und so war er bekannt als Ben Josef. Und Josef ging in seiner Abstammungslinie, wie das Matthäus 1 in den Geschlechtsregister darlegt, zurück bis auf König David. Aber das war nicht anders mit Maria, die die wirkliche Mutter war von dem Menschen Jesus von Nazareth. In Lukas 3, im letzten Abschnitt, wird ihr Geschlechtsregister beschrieben, und zwar von Adam über Noah, über Abraham, bis auf David. Und bei David trennt sich die Linie von Maria von der Linie Josefs. Josef ging über die Königslinie, Salomo, Rehabiam und so weiter, während die Linie von Maria geht über einen Bruder von Salomo, Nathan. So waren also Maria und Josef urverwandt, 1000 Jahre zurück, hatten sie den gemeinsamen Vorfahren David. Und in dem Sinn war eben Jesus Christus auch Sohn Davids, Ben David. Also, es braucht nicht zwei verschiedene Messiasse, sondern er ist wirklich der Maschiach Ben Yosef, der vor 2000 Jahren kam und von seinen Brüdern, von der Masse seines eigenen Volkes, nicht verstanden wurde, abgelehnt wurde und er starb für unsere Sünden. Aber Jesus Christus hat klar vorausgesagt, dass er wiederkommen wird und dann wird er kommen als der König, der Frieden und Gerechtigkeit in dieser Welt einführen wird. Und das entspricht ganz den Prophezeiungen über den Maschiach ben David. Aber es sind nicht zwei verschiedene Messiasse, sondern es sind zwei verschiedene Kommen. Ein erstes Kommen und ein zweites Kommen. Und wenn man sich das überlegt, Josef war zwar zuerst von seinen Brüdern abgelehnt und verworfen und er musste sehr viel leiden, aber später stieg er auf zum Herrscher über Ägypten, wurde also Herrscher über Nichtjuden, die ihn anerkannten, und später kamen auch seine Brüder dazu und anerkannten ihn. Also zuerst leiden, dann herrschen. Und wenn man sich überlegt, wie war das mit David? Er war nicht einfach von Anfang an König, sondern eine lange Zeit war er der Verworfene, der Verstoßene von seinem eigenen Volk. Saul und seine Untertanen und seine Soldaten, die er auswählte, verfolgten David. Er war der Verworfene und wurde später zum König. Also auch da wieder, wir haben beide Aspekte, sowohl bei Josef, leiden und herrschen, als auch bei David, leiden und herrschen. Und nun kommen wir zu 1. Mose 41. Letztes Mal haben wir noch gesehen, Vers 47, und das Land trug in den 7 Jahren des Überflusses Hände voll. Wir haben gesehen, dass das ein Bild ist von der Gnadenzeit, die Jesus Christus bei seinem ersten Kommen in der Synagoge in Nazareth, Lukas 4 berichtet davon, angekündigt hatte. Jetzt kommt diese wohlangenehme Zeit des Segens, und zwar speziell für die Völker dieser Welt. Das Evangelium wurde ausgebreitet in 2000 Jahren über alle Kontinente hinweg, und es kam zu allen Nationen. Im Lauf der 2000 Jahren haben Millionen von Nichtjuden erkannt, dass Jesus Christus der von Gott verheißene Messias und Erlöser ist. Haben ihm ihre Sünden bekannt und sein Opfer für ihre Sünden in Anspruch genommen. Das entspricht ganz diesen Jahren des Überflusses in Ägypten. Da haben die Ägypter sich vor Josef gebeugt, während die Brüder Josefs weit weg waren und keinen Bezug hatten zu Josef. Aber das sollte sich dann noch ändern. Wir gehen zu 1. Mose 41, 50. Und Josef wurden 2 Söhne geboren, ehe das Jahr der Hungersnot kam, die Asnat ihm gebar, die Tochter Potipheras, des Priesters von On. Und Josef gab dem Erstgeborenen den Namen Manasse, was so viel bedeutet wie der vergessen macht. Denn Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters. Und dem Zweiten gab er den Namen Ephraim, das heißt doppelte Fruchtbarkeit, denn Gott hat mich fruchtbar gemacht im Land meines Elends. Josef wurde getröstet über all das Traurige, das er durch die Verwerfung seiner Brüder erlitten hatte. Und genau das Gleiche sehen wir bei dem Messias. Das ist nun Punkt 96 auf dem Blatt. Wer über das Internet zuschaut, kann hier von mir aus gesehen rechts unterhalb des Bildes einen Link anklicken und ein Skript runterladen, wo die Punkte 1 bis 95 und dann auch 96 und so weiter aufgeführt sind. So kann man viel besser der Ausführung folgen. Also, Josef wurde getröstet. Und das Gleiche finden wir bei dem Messias. Wir schlagen auf Jesaja 49. Das ist eine Prophezeiung über den Messias als Knecht Gottes beschrieben. Und dann heißt es in Vers 4, der Messias spricht ganz enttäuscht. Ich aber sprach, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verzehrt. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Der Jesus hatte 3 Jahre öffentlich gepredigt in ganz Israel und sogar darüber hinaus, aber es waren eigentlich sehr wenige, eine kleine Minderheit, die ihn als Messias erkannte und ihm nachfolgen wollte. Und diese Enttäuschung kommt hier zum Ausdruck. Genauso wie Josef tief enttäuscht war über die Ablehnung seiner Brüder. Aber dann erlebte er einen Ausgleich. Und diesen Ausgleich findet man auch hier, denn Gott, der Vater, spricht zu dem Messias in Vers 6. Es ist zu gering, dass du mein Knecht seist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten von Israel zurückzubringen. Ich habe dich auch zum Licht der Nation gesetzt, um meine Rettung zu sein, bis an das Ende der Erde. Hier sagt der Vater zum Sohn, dass das nicht der einzige Auftrag war, Israel zu sammeln und wiederherzustellen. Er hätte all die Juden, die vielen Juden, die im Ausland lebten, zurückführen sollen ins Land und dann die Herrschaft des Friedens aufrichten sollen. Aber er wurde abgelehnt. Und hier sagt Gott, dass jetzt die frohe Botschaft ausgehen wird zu allen Völkern der Welt bis an das Ende der Erde. Das bezeichnet die Teile des Festlandes, die am weitesten von Israel entfernt sind. Israel ist nach Hesekiel 5,5 im Mittelpunkt der Welt. Es ist die Landbrücke, nicht wahr, zwischen Europa, Asien und Afrika. Eine einzigartige geografische Situation. Und die Enden der Erde, das sind dann eben die Teile des Festlandes, wie zum Beispiel in Südamerika, Kolumbien, Bolivien, Chile, Nordamerika, da ist es die Westküste. Und in Europa sind es die Länder Schweden, Norwegen, Finnland, in Afrika, Südafrika, in Asien ist das China, Japan, Thailand, Philippinen, Indonesien und dann schließlich auch Australien. Das sind die Enden der Erde. Und bis dahin sollte die Botschaft ausgebreitet werden über den Messias, was bis heute geschehen ist. Alle Nationen der Welt sind mit dem Evangelium erreicht worden und Millionen von Nichtjuden haben den Messias angenommen. Und so ist das ein Trost für den Messias wegen der damaligen Ablehnung der Masse in Israel. Genauso wie Manasse eben ein Trost war für Josef, sodass er sagen konnte, Gott hat mich vergessen lassen, all meine Mühsal und das ganze Haus meines Vaters. Und diese Unzähligen, die zum Glauben gekommen sind, entsprechen dem Namen Ephraim doppelte Fruchtbarkeit. So viele Nichtjuden erkannten, dass der jüdische Messias der Retter der Welt ist. Und so haben wir in Punkt 96: Der Segen tröstet Josef über das Leid durch die Verwerfung seiner Brüder. 97: Die Zeit der Gnade ist eine Zeit der Fruchtbarkeit. Und wenn man dann noch denkt, wie viel Frucht in den vergangenen 2000 Jahren entstanden ist als Frucht des Geistes, wie Galater 5, Vers 22 das nennt, dann auch diese Frucht zur Heiligkeit nach Römer 6, 22 und die Frucht, die friedsame Frucht der Gerechtigkeit nach Hebräer 12, Vers 11. Dann lesen wir aber in 1. Mose 41, 53: Und die 7 Jahre des Überflusses, der im Land Ägypten gewesen war, gingen zu Ende. Das entspricht nun auf unserem Blatt Punkt 98, das Ende der Gnadenzeit. In Römer 11 wird das Ende dieser nun schon rund 2000 Jahre dauernden Gnadenzeit beschrieben. Wir lesen Römer 11, Vers 25. Denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Dass Israel zum Teil Verhärtung widerfahren ist, bis die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Gott hat eine ganz bestimmte Zahl festgelegt von Menschen aus allen Völkern, die sich in der Gnadenzeit bekehren werden, den Messias erkennen werden, die sich ihm anschließen werden und so errettet werden. Aber diese Zahl wird einen Abschluss finden und dann kommt eine neue Phase und dann wird Israel gerettet werden. Und wir werden sehen in der Josefs Geschichte, nach dieser Zeit kommt es zu einer Erweckung in der Familie Jakobs. Und diese Erweckung führt dazu, dass es eine Versöhnung gibt zwischen den Brüdern, die Josef verworfen hatten, und Josef, der dann zum Herrscher wird über sie, von ihnen anerkannt. Und diese Vollzahl der Nationen, die könnte im Prinzip heute eingehen und dann käme die neue Epoche. Dann wäre die Gnadenzeit abgeschlossen und dann würde die Zeit der Gerichte gemäß der Offenbarung, Offenbarung 6 und folgende, in Erfüllung gehen. Und noch ein Vers, der dieses Ende der Gnadenzeit darstellt, in Matthäus 25, in dem Gleichnis der 10 Jungfrauen. Da haben wir auch eine Darstellung der jetzigen Zeit. Die 10 Jungfrauen, 5 töricht, 5 klug, stellen die gesamte Christenheit dar. Alle Bekenner zu Jesus Christus. Ob im Herzen echt, wie die klugen Jungfrauen, oder nur ein äußerliches Bekenntnis, wie die Törichten, sie zusammen bilden die Christenheit. Und sie warten auf das Kommen des Bräutigams. Sie warten und warten und warten. Das meint das Kommen von Jesus Christus in der Endzeit. Aber als der Moment dann wirklich in Erfüllung ging, Matthäus 25, Vers 10, da lesen wir: Als sie aber hingingen, um zu kaufen, die Törichten gingen weg, mussten noch einkaufen. Als sie aber hingingen, um zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die, die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit. Und die Türe wurde verschlossen. Dieser Moment wird eintreten. Das Ende der Gnadenzeit wird ein Verschließen der Türe sein, sodass Namenschristen sich nicht mehr bekehren können. Es ist zu spät. Das ist der Abschluss dieser Zeit, wie das in der Josefsgeschichte beschrieben wird als: Und die 7 Jahre des Überflusses, der im Land gewesen war, gingen zu Ende. Und dann lesen wir weiter, Vers 54. Und die 7 Jahre der Hungersnot begannen zu kommen, so wie Josef gesagt hatte. Jetzt kommt die schwere Zeit. Und das entspricht auf unserem Blatt Punkt 99. Die 7 Jahre der großen Not. Und das Interessante ist, in Daniel 9, Vers 27 werden die 7 letzten Jahre beschrieben vor der Wiederkunft Christi als Richter der Welt und als König der Welt. Diese 7 Jahre werden dort genannt eine Jahrwoche. Das ist also nicht eine Zeiteinheit von 7 Tagen, wie eine normale Woche, sondern eine Jahrwoche, eine Zeiteinheit von 7 Jahren. Sie wird dort in Daniel 9, 27 sogar zweigeteilt. Es wird gesprochen von der Hälfte der Woche, das sind also 3,5 Jahre, und dann nochmals 3,5 Jahre. In Offenbarung 11 werden diese 2 mal 3,5 Jahre auch erwähnt, Offenbarung 11, 2 bis 3. Die eine Hälfte, in der 2 Propheten wirken werden, wird beschrieben, und auch die andere Hälfte, in der Jerusalem zertreten wird. Es sind 2 mal 3,5 Jahre, die dort erwähnt werden, zusammen 7. Und da haben wir die Parallele mit diesen 7 Jahren der Hungersnot. Und da lesen wir in Vers 54, und die 7 Jahre der Hungersnot begannen zu kommen, so wie Josef gesagt hatte. Und es war Hungersnot in allen Ländern, aber im ganzen Land Ägypten war Brot. Und das ganze Land Ägypten hungerte, und das Volk schrie zum Pharao um Brot. Da sprach der Pharao zu allen Ägyptern: Geht zu Josef, tut, was er euch sagt. Die Not kam damals über die ganze bekannte Welt. Das war die Welt, die wirtschaftlich mit Ägypten in Verbindung stand, im Nahen Osten. Und in Jesaja 13 wird die Zeit der Gerichte nach der Gnadenzeit beschrieben, und zwar mit diesen Worten. Jesaja 13, Vers 6. Heult, denn nahe ist der Tag des Herrn. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Darum werden alle Hände erschlaffen und jedes Menschenherz wird zerschmelzen. Und sie werden bestürzt sein. Wehen und Schmerzen werden sie ergreifen. Sie werden sich winden wie eine Gebärende. Einer starrt den anderen an, ihre Angesichter glühen. Siehe, der Tag des Herrn kommt grausam mit Grimm und Zornglut, um die Erde zur Wüste zu machen. Und ihre Sünder wird er von ihr vertilgen. Es wird ein weltweites Gericht sein, eine weltweite Katastrophe, so wie sie auch ausführlich in der Offenbarung beschrieben wird. Und wenn hier die Rede ist von dem Tag des Herrn, dann ist damit ganz speziell gemeint das Schlimmste, nämlich die 2. 3,5 Jahre, bis dann Jesus Christus als Richter persönlich erscheint. Also das ist eine eindrückliche Parallele, diese Not über die ganze Welt. Und Punkt 101 auf unserer Liste: Josefs Worte bestätigen ihn als Propheten. Wir haben in Vers 54 gelesen, und die 7 Jahre der Hungersnot begannen zu kommen, so wie Josef gesagt hatte. Diese erfüllte Prophetie hatte damals Josef als Propheten bestätigt. Und so ist es auch, wenn wir die Endzeitrede betrachten von Jesus Christus, Matthäus 24, Markus 13, Lukas 21, diese Worte, die sich erfüllt haben und noch erfüllen werden in der Zukunft, bestätigen Jesus Christus als den großen Propheten, wie er von Mose in 5. Mose 18, Vers 15 und folgende angekündigt war. Der Messias-Prophet. Und um ganz konkret zu sein, Matthäus 24, Vers 25, da sagt Jesus Christus seinen Jüngern, ich lese schon ab Vers 24, denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also wenn diese Prophetie sich erfüllt, und sie hat sich erfüllt in der heutigen Zeit, mit vielen falschen Zeichen und Wundern, mit Falschprophetie und falschen Messiasen, die aufgetreten sind in unserer Zeit, und Jesus Christus sagt, siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Dieses Siehe ist ein Befehl, darauf zu achten. Jawohl, so wurde es gesagt und das bestätigt Jesus Christus als Propheten. Und das wird auch noch weitergehen in der Zukunft, in den Zeiten der Gerichte. Ganz genau als Parallele zu Josef, dessen Worte so ganz genau in Erfüllung gegangen sind. Und auch Jesus Christus hat eben diese Zeit der Not vorausgesagt. Wenn wir kurz aufschlagen, Matthäus 24. Und wenn dann der letzte Weltkrieg stattfinden wird, wird man daran denken können, jawohl, die Prophetie von Jesus Christus hat sich genau so erfüllt. Matthäus 24, Vers 21, denn dann wird große Drangsal sein, wie sie seit Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nicht wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch errettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Gott hat diese Zeit der Gerichte ganz genau zeitlich festgelegt. Es wird nicht länger gehen als diese festgelegten 7 Jahre. Und auch die große Drangsal, da wo der Weltkrieg zum Höhepunkt kommen wird, die letzten 3,5 Jahre, es wird genau 3,5 Jahre dauern, oder wie die Schrift sagt, in Tagen umgerechnet 1260 Tage und kein Tag mehr. Und hier sagt der Herr, wenn diese Zeit von Gott nicht so begrenzt wäre, dann würde kein Fleisch gerettet werden, das heißt, kein Mensch würde überleben. Die Menschheit würde sich selber auslöschen. Im Ersten Weltkrieg kamen 18 Millionen ums Leben, im Zweiten Weltkrieg etwa 70 Millionen, aber die Dimensionen dieses letzten Weltkrieges sind noch viel schrecklicher. Bereits in den ersten Siegelgerichten in Offenbarung 6 wird gesprochen von einem Viertel der Menschheit, der umkommt. Das wären nach den heutigen Zahlen rund 2 Milliarden. Ganz andere Dimensionen. 2000 Millionen. Aber später wird bei den Posaunengerichten gesprochen von einem Drittel der Menschheit, der umkommt. Und es wird noch mehr berichtet. Aber nur schon diese 2 Angaben zeigen, dass die Dimensionen der Katastrophe alles in den Schatten stellt, was die Menschheit je erfahren hat. Und der Erste und der Zweite Weltkrieg, sie fanden statt in unserer modernen Epoche der Menschheitsgeschichte. Sie waren so furchtbar, so etwas hat es noch nie gegeben zuvor. Einen Weltkrieg, bei dem alle 5 Kontinente betroffen waren. Aber es wird alles noch schlimmer werden. Wir kommen zu Punkt 102. Josef ist der einzige Retter. Ich lese 1. Mose 41, 55. Und das ganze Land Ägypten hungerte. Und das Volk schrie zum Pharao um Brot. Da sprach der Pharao zu allen Ägyptern: Geht zu Josef, tut, was er euch sagt. In dieser Not sahen die Ägypter: Wir kommen um. Wir müssen alle sterben. Der Pharao erklärt: Es gibt einen Ausweg, um gerettet zu werden. Und dazu muss man zu Josef gehen. Es gibt keine andere Möglichkeit, gerettet zu werden. Geht zu Josef. Das entspricht genau der Nachricht von Apostelgeschichte 4, Vers 12. Dort wird klargemacht, dass Jesus Christus der einzige Retter ist. Und es ist in keinem anderen das Heil oder die Rettung. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Das bezeugt Petrus, damals dem Hohen Rat, und es geht um Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Retter. Punkt 103. Man musste zu Josef gehen, um Rettung zu bekommen. Und heute gilt, Jesus Christus kommen, um errettet zu werden. In Matthäus 11, Vers 28 sagt der Erlöser, indem er alle Menschen ohne Ausnahme einlädt: Kommt zu mir, alle, ihr mühseligen und beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Dazu aus Johannes 6, den Vers 37, wo der Herr Jesus sagt: Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Jeder, der zu ihm kommt, wird Errettung und Annahme erleben. Johannes 6, 37b. Wir kommen zu Punkt 104. Man muss das tun, was Josef gebietet. Der Pharao erklärte nämlich nicht nur den Ägyptern: Geht zu Josef, sondern tut, was er euch sagt. Der Jesus erklärt als Herr und Messias in Johannes 14. Vers 15: Wenn ihr mich liebt, so haltet meine Gebote. Weiter in Vers 21: Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Und schließlich Vers 23: Wenn jemand mich liebt, wird er mein Wort halten. Ihm schulden wir allen Gehorsam, so wie damals der Gehorsam gegenüber Josef geschuldet war. Punkt 105. Josef hatte den Schlüssel, um Türen des Segens zu öffnen. 1. Mose 41, Vers 56. Und die Hungersnot war auf der ganzen Erde. Und Josef öffnete alles, worin Getreide war, und verkaufte es den Ägyptern. Und die Hungersnot war stark im Land Ägypten. Josef öffnete die Speicher, die nach seiner weisen Vorgabe gefüllt wurden mit Getreide während der 7 Jahre des Überflusses. Wer hatte den Schlüssel zu diesen Silos? Josef. Er konnte diese unermesslichen, lebensrettenden Schätze für die Menschen auftun, die kamen. Und so lesen wir im Neuen Testament, Jesus hat den Schlüssel, um Türen des Segens zu öffnen. In Offenbarung 3, Vers 7 bis 8 erklärt er, dass er den Schlüssel Davids hat, um zu öffnen und auch um zu schließen. Der Schlüssel Davids, das ist eine Anspielung auf Jeremia 22, war der Schlüssel zu allen Räumen, Zimmern, Sälen in dem Palast des von Gott eingesetzten Königs. Und damit auch Zugang zu den Schatzkammern. Und der Jesus sagt, er hat den Schlüssel Davids. Und er kann öffnen. Und sagt dort auch in Offenbarung 3, dass er eine geöffnete Türe gegeben hat, eine Türe des Segens, die niemand schließen kann. Wir kommen zu Punkt 106. Bei Josef befanden sich die unermesslichen Schätze an Nahrung. Wir haben gesehen, er öffnete, er hatte den Schlüssel. Aber er hatte eben damit den Zugang zu all diesem Reichtum an Getreide. Und Josef öffnete alles, worin Getreide war, und verkaufte es den Ägyptern. Die ganzen unermesslichen Schätze waren in der Hand Josefs. Und dazu lesen wir in Kolosser 2 von den geistlichen Schätzen in der Hand des Herrn Jesus. Paulus hat das Anliegen in Kolosser 2, Vers 2 und betet dafür, damit ihre Herzen getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum der vollen Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses des Gottes und Vaters und des Christus, in dem verborgen sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. So nach dem Mehrheitstext. Also es geht hier um das Geheimnis Gottes, das Geheimnis des Christus, und von dem wir gesagt, darin sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und zu diesen Schätzen hat man Zugang, wenn man zu Jesus Christus kommt, so wie man Zugang hatte zu den Schätzen Ägyptens, wenn man zu Josef kam. Punkt 107. Der Hunger trieb Jakob und seine Söhne zu Josef. Wir lesen jetzt weiter in 1. Mose 42, Abvers 1. Und Jakob sah, dass Getreide in Ägypten war. Und Jakob sprach zu seinen Söhnen: Warum seht ihr einander an? Und er sprach: Siehe, ich habe gehört, dass Getreide in Ägypten ist. Zieht hinab und kauft uns von dort Getreide, dass wir leben und nicht sterben. Und die 10 Brüder Josef zogen hinab, um Getreide aus Ägypten zu kaufen. Aber Benjamin, Josefs Bruder, sandte Jakob nicht mit. Nicht mit seinen Brüdern. Denn er sprach, dass ihm nicht etwa ein Unfall begegne. Und so kamen die Söhne Israels unter den Ankommenden, um Getreide zu kaufen, denn die Hungersnot war im Land Kanaan. Hier wird berichtet, wie es zu einer Annäherung an Josef kam, durch seine bösen Brüder. Das war nicht, dass sie plötzlich Sehnsucht bekamen nach Josef, diesen verhassten Bruder. Nein, sie kamen in gewaltige Not. Und sie sahen sich selber in höchster Lebensgefahr. Sie sahen einander ratlos an. Und Vater Jakob stellt das fest und sagt: Warum seht ihr einander an? In Ägypten, da gibt es eine Lösung für unser Problem. Während die Brüder Josefs einst gedacht hatten, wenn wir Josef verkaufen an die Ismaeliter und die ihn dann weiterverkaufen, nämlich bis nach Ägypten, dann werden wir nie mehr etwas zu tun haben mit Josef. Und seine Träume, die besagten, dass wir uns vor ihm einmal verbeugen werden, die werden nie in Erfüllung gehen. Aber es kam ganz anders. Die Not trieb sie nach Ägypten in die unmittelbare Nähe von Josef. Und so ist das oft so, dass Menschen schließlich zum Glauben an Jesus Christus kommen, nicht weil sie plötzlich eine Sehnsucht haben nach Jesus Christus, aber weil sie sehen, wir haben eine so große innere Not und niemand kann uns helfen. Mit dieser Hungersnot begann ein ganz entscheidendes Werk in den Herzen dieser Brüder. Und das hat sie zu Josef gebracht. Aber nicht gleich. Es war ein längerer Weg mit viel inneren Kämpfen und Nöten. Und so sehen wir die Parallele in Punkt 107 zu dem Punkt, der geistliche Hunger wird den Überrest Israels zu dem Messias Jesus treiben. Wir schlagen dazu Jeremia 29 auf und lesen ab Vers 11. Wo Gott zu Israel sagt, denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück. Um euch Ausgang oder man kann übersetzen Zukunft und Hoffnung zu gewähren. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir beten und ich werde auf euch hören. Und ihr werdet mich suchen und finden. Denn ihr werdet nach mir fragen mit eurem ganzen Herzen. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Wir finden hier 7 Verben, die der Mensch tut. Ihr werdet mich anrufen, beten. Hingehen, also die Nähe suchen zu dem wahren Josef, dem Messias, zu mir beten, anrufen, beten, dann weiter in Vers 13 suchen, eine geistliche Suche und dann auch finden. Denn ihr werdet nach mir fragen, mit eurem ganzen Herzen. Nicht so oberflächlich. Fragen mit eurem ganzen Herzen. Und dann nochmals das Verb. Und ich werde mich von euch finden lassen. So tut Gott das Werk in Menschenherzen, um sie zu sich zu ziehen. Und so wird das auch mit dem Überrest Israels nach der Entrückung der Gemeinde, wenn die Vollzahl der Nationen eingegangen ist, wenn die Tür zur Hochzeit geschlossen ist, geschehen. Wir lesen weiter in 1. Mose 42, Vers 6. Und Josef, er war der Gebieter über das Land. Er verkaufte das Getreide allem Volk des Landes. Und die Brüder Josefs kamen und beugten sich vor ihm nieder mit dem Gesicht zur Erde. Und Josef sah seine Brüder und erkannte sie. Aber er stellte sich fremd gegen sie und redete hart mit ihnen und sprach zu ihnen, woher kommt ihr? Und sie sprachen, aus dem Land Kanaan, um Speise zu kaufen. Und Josef erkannte seine Brüder, sie aber erkannten ihn nicht. Welch ein bewegender Moment, als Josef nach all diesen Jahren, nach etwa 15 Jahren, seine Brüder wieder sieht und er kennt sie immer noch. Sieh ihn, den ägyptisierten Josef, nicht. Sie erkannten ihn nicht. Aber Josefs Augen ruhten auf seinen Brüdern. Er betrachtete sie. Vers 7, und Josef sah seine Brüder und erkannte sie. Hier sehen wir die Parallele in Jeremia 16, Vers 17. Es geht um Israel, und zwar in der heutigen Zeit, wie wir gleich noch sehen werden. Und da heißt es in Jeremia 16, Vers 17, Gott sagt, denn meine Augen sind auf alle ihre Wege gerichtet. Sie sind vor mir nicht verborgen. Und ihre Ungerechtigkeit ist nicht verhüllt vor meinen Augen. Gott blickt auf sein Volk Israel. Und er sieht alles, was das Volk erlebt, durchmacht, leidet. Und er sieht auch Unrecht, das noch nicht geordnet ist. Genauso wie Josef seine Brüder sah, betrachtete. Und er sah ihre von Nöten durchfurchten Gesichter. Er wusste um ihre Schuld, die bis zu dem Zeitpunkt immer noch auf ihnen lastete. Und so ruhen Gottes gnädige Augen auf seinem Volk. Und wenn wir schon da in Jeremia 16 sind, gleich auch noch ein Blick auf den Zusammenhang. Vers 14, darum siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da nicht mehr gesagt werden wird, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Sondern, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel heraufgeführt hat aus dem Land des Nordens und aus allen Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Hier erklärt Jeremia um 600 vor Christus. Bis dahin war es üblich bei der Ablegung eines Schwurs, sich zu berufen auf den wahren Gott, den Gott der Bibel. Und das ist der Gott, der in der Geschichte gehandelt hat. Und zwar ganz ausgeprägt, als er 1000 Jahre vor Jeremia das Sklavenvolk Israel aus Ägypten herausführte unter dramatischen Umständen, um sie durch die Wüste ins verheißene Land zu bringen. Das ist dieser Gott, den man anrief beim Schwur, so wahr der Herr lebt, der die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat. Aber Jeremia sagt, es wird eine ganz neue Zeit kommen in der Zukunft. Und da wird man beim Schwören sich berufen auf den Gott, der das Volk Israel aus aller Welt gesammelt hat und zurückgeführt hat ins Land der Vorfahren. Nicht nur aus Ägypten, sondern aus aller Welt. Und es wird besonders betont, das Land des Nordens in Vers 15. Aber dann auch alle Länder. Zur Zeit von Jeremia war das jüdische Volk nicht zerstreut in aller Welt. Das kam erst Jahrhunderte später, ab dem Jahr 70 nach Christus, als die Römer Jerusalem zerstörten und schließlich auch den Staat Israel vernichteten. Da wurde in einem jahrhundertedauernden Prozess das jüdische Volk wirklich bis an die Enden der Erde vertrieben. Über alle 5 Kontinente hinweg, sogar bis an die Punkte, die am weitesten entfernt sind von Israel. Und in unserer heutigen Zeit haben wir gesehen, wie Millionen von Juden aus allen 5 Kontinenten heimgekehrt sind in das Land der Vorfahren nach Israel. Da sieht man den wahren Gott, der in der Geschichte handelt Und auch in einer Epoche, in der gerade im Westen der Atheismus so stark verbreitet ist, sieht man diesen Gott, der nicht einfach ein Gott ist, der weit, weit entfernt ist, sondern ein Gott, der in der Geschichte vor unseren Augen handelt. Und der Staat Israel ist wieder entstanden nach fast 2000 Jahren, 1948, im Land der Vorfahren des jüdischen Volkes. Und es wird hier betont, ganz besonders aus dem Land des Nordens. Und es ist so, über 3 Millionen Juden sind zurückgekehrt seit 1882 bis heute. Aber über 1 Million kam aus dem Land im Norden von Israel, im äußersten Norden von Israel, aus Russland, aus der Sowjetunion, aus den GUS-Ländern. Und so hat sich das eindrücklich erfüllt. Also mehr als ein Drittel gerade aus dem Land des Nordens und dann die weiteren 2 Drittel aus der ganzen Welt, aus allen Kontinenten. Und Vers 16 macht deutlich, in diesem Drama der Rückkehr des jüdischen Volkes, des Volkes Israel ins Land der Väter, wird es 2 Phasen geben. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, dass sie fischen. Und danach, also in der 2. Phase, danach will ich zu vielen Jägern senden, dass sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Man kann die moderne jüdische Geschichte, mit modern meine ich, die Zeit ab 1750 bis heute, in 2 Epochen einteilen. Und zwar in eine Epoche der Fischer, 1750 bis 1880, und eine Epoche der Jäger, 1880 bis heute. Im 18. Jahrhundert, also um 1750, da haben sich viele intellektuelle Juden die Frage gestellt, was können wir tun? Wir werden gehasst, einfach weil wir Juden sind. Wir werden gehasst, wenn wir reich sind, aber wir werden auch gehasst, wenn wir ganz mausarm sind. Und wir werden aus so vielen Gründen gehasst, einfach damit man uns hassen kann. Man hasst uns, wenn wir religiös sind, aber man hasst uns auch, wenn wir atheistisch sind. Was können wir tun? Wir brauchen eine Lösung der Judenfrage. Und die wäre eigentlich realisierbar, wenn wir zurückkehren würden in das Land, von dem wir ausgegangen sind, ins Land unserer Väter. Nach Jerusalem, zu dem einstigen Tempelberg, nach Zion. Und so entstand der Zionismus. Der Zionismus ist die Bemühung, Juden, die unerwünscht sind, zerstreut in aller Welt, wieder nach Hause zu führen, in das Land, wo sie ursprünglich zu Hause waren, nach Zion. Man hat Vorträge gehalten, man hat Bücher geschrieben, um Juden weltweit zu motivieren. Verkauft alles, was ihr habt, brecht auf, geht ins Land der Vorfahren und beginnt da von null. Aber das kam nicht bei vielen gut an. Alles aufgeben, was man hier aufgebaut hat, wieso sollen wir gehen? Und der Zionismus war eine enthusiastische Bemühung, Juden zu motivieren, aber das Ergebnis war nicht so großartig. Schließlich wurde am Ende des 19. Jahrhunderts der erste zionistische Kongress eröffnet in Basel, im Casinosaal. Theodor Herzl hat dort als zionistischer Führer versucht, dem Zionismus noch mehr Aufschwung zu geben, Juden zu motivieren, aber diese Fischerarbeit, diese Menschenfischerarbeit war beschränkt in ihrem Erfolg. Aber es kam wirklich so, ab 1880, da haben wir die Zeit der massiven Pogrome in Russland. Es kam zu ganz schweren Judenverfolgungen. Der Hass der Juden entlud sich darin, dass man Juden einfach tötete. Und so haben sich viele tausend russische Juden dafür entschieden, jetzt gehen wir, jetzt ist genug. Und das hat zur ersten großen Einwanderungswelle geführt nach Israel ab 1882. Und dann ging Verfolgung wieder weiter. Es kam zur zweiten Welle. Danach kam der Erste Weltkrieg. Das gab eine Unterbrechung. Aber gleich nach dem Ersten Weltkrieg, wieder aufgrund von Judenverfolgung, kam es zur dritten Einwanderungswelle. Und schon bald kam Hitler. Und er versuchte, Juden in ganz Europa mit dem Plan, auch im Nahen Osten auszurotten. Und das hat zu Fluchtwellen geführt, dass Hunderttausende von Juden geflohen sind, um ins Land der Väter zu gehen. Und heute können wir so aus der Übersicht urteilen, der Hauptgrund dafür, dass Juden heute in Israel sind, war nicht Zionismus, also dieses idealistische Werben, Fischen von Menschen, sondern Verfolgung. Also gerade der Judenhass und die Judenverfolgung hat dazu geführt, dass es heute einen Staat Israel gibt mit nun über 6 Millionen Juden, denn die 3 Millionen hatten ja auch wieder Nachkommen, mit über 6 Millionen Juden im Land Israel. Aber das war so eindrücklich vorgezeichnet in Jeremia 16. Und dort haben wir gesehen, die Augen Gottes blicken auf sein Volk. Genauso wie Josef auf seine Brüder blickte. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit der Erweckung in Israel. Das wird in der Zukunft kommen. Genauso wie es noch eine Entwicklung brauchte in 1. Mose 42, als nur Josef die Brüder erkannte, bis schließlich die Brüder ihn erkannten und es zu einer völligen Versöhnung kam. Und da wollen wir nächstes Mal dann weiterfahren mit Prophetie oder mit Parallele, prophetischer Parallele 110 auf unserem Skript.